Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden, liebe Gemeinde. Kennen Sie diesen freundlichen Hinweis? Er kommt so des Öfteren aus unserem Navi im Auto. Und vielleicht auch bei Ihnen, wenn Sie so ein hilfreiches und nützliches Gerät besitzen. Wenn möglich, bitte wenden. Nur leider ist es oft nicht möglich, wenn man so gerade auf eine Bundesstraße draufgefahren ist, ja, da muss man erstmal ein bisschen warten, bis wieder eine Ausfahrt kommt, wenn man die falsche Richtung eingeschlagen hat. Manchmal allerdings ist es das Navi selbst, das einen in die Irre führt. In den Herbstferien, da waren wir mit der Familie im Urlaub in der Nähe von Dresden und eines Abends dort mussten wir noch einen Besuch machen. Es war schon dunkel, wir vertrauten unserem Navi, gaben das Ziel ein, fuhren munter drauf los. Dann wunderten wir uns ein wenig, als die Straße plötzlich so merkwürdig wurde. So irgendwie ein bisschen abgelegen, keine Straßenbeleuchtung. Es wurde irgendwie komisch. Zum Glück fuhr ich langsam, denn auf einmal tauchte, wie aus dem Nichts, direkt vor uns die Elbe auf. Die Straße führte geradewegs in den Fluss rein. Das gibt's doch gar nicht, dachte ich, was ist denn jetzt los? Und die liebe Dame im Navi sagte allen Ernstes, dem Straßenverlauf 2 Kilometer folgen. Und irgendwann entdeckten wir, als wir da so standen, gerade noch in letzter Sekunde gebremst haben, dann entdeckten wir außerhalb des Lichtkegels unseres Scheinwerfers ein unscheinbares Schild, Elbfähre Pillnitz. Bei Tag sicher kein Problem, hier sieht man es. Da ist es, diese kleine Fähre. Aber in der Nacht, ohne Licht, ohne Hinweisschild, ist das doch eine verhängnisvolle Aufforderung. Bitte dem Straßenverlauf folgen. Wir sagten es uns selber, wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn es nicht mehr weitergeht. Bitte wenden, umkehren, eine neue Richtung einschlagen. Nur, was im Straßenverkehr eigentlich das Selbstverständlichste auf der Welt ist, im Leben fällt es uns oft so schwer. Wer gibt denn auch schon gerne zu, dass er auf dem falschen Weg ist? Gott sagt uns heute, genau wie vor über 2600 Jahren dem Volk Israel, bitte wenden. Und Gott wundert sich, warum wir Menschen uns so schwer tun damit. Der Predigttext für heute, das ist ein wirklich ernster, ja, ich würde sogar sagen, ein trauriger Text. Da ist auf den ersten Blick gar nicht viel Hoffnung drin und ich gebe ganz ehrlich zu, ich hätte ihn mir selber nicht ausgesucht als Predigttext, wenn er nicht für heute vorgegeben wäre. Doch auch das ist Gottes Wort, eine ernste Mahnung, bitte wenden. Wir hören die Worte aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 8. Gott sagte zu Jeremia, sprich zu ihnen, so spricht der Herr. Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurechtkäme? Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irre gehen für und für? Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche, was habe ich doch getan? Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinstürmt. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist Volkstrauertag. Das ist ein Tag, an dem ein Volk trauert um die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Aber der Predigttext zeigt uns einen Volkstrauertag in einem ganz anderen Sinn. Es ist ein Volkstrauertag Gottes. Gott trauert um sein Volk, weil es so weit weg ist von ihm und weil es nicht umkehren will. Vielleicht an der Stelle der Hinweis, Kinder, die unter uns sind, die vielleicht ein bisschen unruhig werden, denen es einfach auch zu lang ist, so lange zuzuhören. Wir haben im Gemeindehaus die Übertragung des Gottesdienstes und es ist möglich für die Eltern und auch hilfreich, wenn man das Angebot dann annimmt, dass man dort in Ruhe die Predigt verfolgen kann und auch hier in der Kirche. Es ist der Volkstrauertag Gottes. Gott trauert um sein Volk, weil es so weit weg ist von ihm, weil es nicht umkehren will. Das erste, unterwegs in Schuld. Unterwegs in Schuld, liebe Gemeinde, da Sie uns als Familie eben schon auf der Urlaubsfahrt an der Elbe begleitet haben, möchte ich Sie gleich noch mal mitnehmen. Im letzten Jahr, da waren meine Frau und ich mit unserem Kleinsten in der Eifel. Und da fuhren wir auf dem Rückweg von einem Ausflug ein wenig ziellos und planlos durch die wunderschöne Landschaft. Und irgendwie verirrten wir uns dabei in einem Ort, dessen Name uns packte. Ich musste ihn auch gleich fotografieren, dieses Ortsschild. Schuld im Kreis Ahrweiler. Verirrt in Schuld. Besser lässt sich ja die Situation des Volkes damals in Israel kaum beschreiben. Sie waren verirrt in Schuld. Und ist es auch unsere eigene Lage? Verirrt in Schuld? Schauen wir doch mal genauer hin, um was für eine Schuld es geht. Ich selber bin ja schnell dabei, die Schuld bei anderen zu sehen und bei Schuld an andere zu denken. Vor allem an die Gesellschaft, die so gottlos lebt, die sich von Tag zu Tag immer weiter von Gott entfernt. Ich denke an die Medien, was für ein gottloses, manchmal blasphemisches Zeug da verzapft wird. Ich denke an die Meinungsmacher, an so manche Politiker und. Aber hier bei Jeremia heute Morgen, da geht es nicht um die anderen. Da geht es um das Volk Gottes, um Israel, um die Leute, die Gottesdienste feiern, um die Leute, die religiös sind, die Gott kennen. Es geht um Theologen und Kirchenleute. Es geht um alle die, die am Sonntagmorgen in die Kirche kommen. Um es kurz zu sagen, es geht um uns. Es geht um uns, die wir heute Morgen hier sind, um Gottes Wort zu hören. Wie komme ich darauf? Ja, unsere Verse, die gehören nämlich zur großen Tempelrede, die Jeremia direkt im Tempel von Jerusalem hält. Nicht irgendwo bei den Heiden, weit draußen. Nein, mitten im Haus Gottes. Und Gott sagt ihm im Kapitel vorher, tritt ins Tor am Haus des Herrn, also am Tempel, und predige dort dieses Wort und sprich, höret des Herrn Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren eingeht, um den Herrn anzubeten. Da stellt sich der Prophet also direkt ins Tor am Tempel. Frechheit, was fällt ihm ein? Heute würde er sich vielleicht mitten in die Synode der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, setzen und den sehr geehrten Damen und Herren sagen, wenn möglich, bitte wenden, kehrt um, merkt ihr denn nicht, dass ihr euch immer weiter von Gottes Wort entfernt? Höret des Herrn Wort. Aber dann würde er womöglich auch nach Hohnhaus kommen, sich an den Eingang der Martinskirche stellen und auch uns ansprechen. Warum will denn dies Volk zu Hohnhaus irre gehen für und für? Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. Was ist denn da los? Kann der uns wirklich meinen? Was ist denn ein falscher Gottesdienst? Falscher Gottesdienst ist nicht, wenn die falschen Lieder gesungen werden oder wenn die Form oder Liturgie nicht stimmt oder nicht nach unserem Geschmack ist. Ja, noch nicht mal die Predigt ist ausschlaggebend. Ob wir sie gut oder schlecht finden, ob sie uns anspricht oder nicht, ob sie uns gefällt oder nicht, das ist nicht ausschlaggebend, sondern das Herz des Hörers. Falscher Gottesdienst hängt mit einem falschen Herzen zusammen. So, und was ist da nun so falsch am Herzen, was Jeremia anprangert? Wo haben wir uns verirrt in Schuld? Es ist eine doppelte Schuld, die Jeremia beim Namen nennt. Zum einen falscher Gottesdienst, wenn's nicht mit unserem Leben übereinstimmt. Gott sagt durch Jeremia als erstes, und das ist ganz eindrücklich in seiner Tempelrede, damit beginnt er sie, bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn der Glaube keine Auswirkungen ins Leben hat, wenn die Frömmsten in ihrem Leben hartherzig und unbarmherzig, engstirnig und hochnäsig sind, selbstsicher und selbstgerecht. Und wenn wir, die wir doch an Gott glauben, unsere eigenen Ehen und Familien kaputt machen durch Unversöhnlichkeit und Besserwisserei oder dadurch, dass wir uns für alles andere mehr Zeit nehmen als für unsere Frau und Kinder. Wenn wir, die wir um die Liebe Gottes wissen, keine Liebe zu den Mitmenschen haben, die leiden an Armut, an großer äußerer und innerer Not, ob auf den Philippinen oder vor unserer Haustür. Wenn wir, die wir um die Liebe Gottes Bescheid wissen, gleichgültig geworden sind gegenüber den Gescheiterten, gegenüber denen, die ohne Arbeit sind, ohne feste Bleibe, gegenüber denen, die im Alkohol gefangen sind oder sonst wo. Wenn wir kalt, lieblos, gleichgültig sind. Jeremia sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich gleichgültig sein gegenüber den Fremdlingen, Waisen und Witwen, gegenüber den Kranken und Trauernden, gegenüber den Erschöpften und Ausgebrannten. Er sagt, da hilft nur eins, umkehren, bitte wenden. Die andere Schuld, falscher Gottesdienst, wenn's auch noch andere Götter bei uns gibt. Ja, wir sagen das so unbekümmert, ich glaube an Gott. Und das ist etwas, ganz ehrlich, was ich bei fast jedem Traugespräch, Taufgespräch, Trauergespräch immer wieder höre. Klar, Herr Pastor, an Gott glauben wir schon, natürlich. Aber es gibt doch so oft noch andere Götter, denen wir hinterherjagen und die nur zu oft den Platz Gottes in unserem Leben streitig machen. Das ist die Karriere, das Geld, die Anerkennung, hinter der wir gierig her sind. Das Haus, der Garten, Götter, die wir anbeten. Wir hatten gestern Konfirmandentag und der ging über die 10 Gebote. Und im 1. Gebot heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann haben wir so eine kleine 10-Gebote-Rallye gemacht, so rund um die Kirche. Und wir waren mit unseren Teamern in Kleingruppen unterwegs von den Konfis. Und ich fragte in meiner Kleingruppe, was sind eigentlich eure Götter? Was ist für euch das Wichtigste, auf das ihr absolut nicht verzichten könnt oder wollt? Prompt kam die Antwort, mein Handy. Zum Beispiel, es kamen noch andere Antworten. Damals in Jerusalem waren das die Götter Baal und Astarte, Fruchtbarkeitsgötter, die man verehrte, um mehr Erfolg zu kriegen auf seinem Acker, um reicher zu werden. Fruchtbarkeitsgötter. Zum Astarte-Kult gehörten wilde sexuelle Ausschweifungen. Erfolg, Geld und Sexgötter, die kennen wir doch auch heute noch gut genug. Ich frage, wo gibt's bei uns noch andere Götter neben Gott? Die können uns wahrlich den Weg zum Himmel versperren. Und mein Wunsch und mein Gebet für mein Leben ist das, was wir eben gesungen haben hier mit den jungen Leuten. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Erstens, verirrt in Schuld. Zweitens, es ist möglich, bitte wenden. Die Verse, die wir vorhin gehört haben, ja, sie klingen sehr traurig. Eben Gottes Volkstrauertag, er trauert um sein Volk. Aber gerade darin liegt auch eine Hoffnung, dass wir eben Gott nicht egal sind, dass er Erbarmen hat mit uns, dass er trauert, wenn er sieht, dass wir auf dem falschen Weg sind. Dass er uns nicht in Schuld verirrt lässt. Wir sind Gott nicht egal. Er gibt die Chance zum Umkehren, zum Wenden. Und das zeigt sich ja in der so verwunderten Frage, warum will denn dies Volk irre gehen immerzu? Diese Frage, die zeigt uns doch gerade, dass es möglich ist, umzukehren. Ich nehme Sie nun auf noch eine Autofahrt mit. Es war, als ich das erste oder zweite Mal hier in der Gemeinde eine Vater-Kind-Kanu-Freizeit gemacht habe. Und da musste ich die Boote abholen aus so einem kleinen Kaff in der Neustadt. Nöpke, wer schon mal da war. Aber das war so ein Hof, der etwas außerhalb lag, am Wegrand, ein bisschen versteckt. Ich fuhr abends, es war schon recht dunkel. Und natürlich fuhr ich erst mal am Ziel vorbei. Und dann kam ich direkt in den nächsten Ort hinter Nöpke. Und raten Sie mal, wie der heißt. Ja, in der Tat, können Sie ausprobieren, fahren Sie da mal hin. Der heißt Wenden. Na, da wusste ich Bescheid. Der Verwalter der Boote hatte mir das am Telefon sogar noch gesagt, wenn Sie nach Wenden kommen, dann tun Sie das einfach, denn dann haben Sie das Ziel verpasst. Ja, das ist doch genau die biblische Wahrheit von Sünde und Buße. Sünde heißt im biblischen Urtext, im Griechischen wörtlich übersetzt, Zielverfehlung. Knapp vorbei ist auch daneben, das Ziel Gottes für unser Leben verfehlt. Aber Buße heißt Umkehr. Die Woche ist wieder Buß- und Bettag. Eigentlich ein Jammer, dass dieser Tag als Feiertag abgeschafft wurde. Denn das tut doch so Not, dass wir umkehren, dass wir wenden, neu anfangen. Und das möchte Gott. Sonst hätte er Jeremia nicht in den Tempel geschickt und gesagt, bessert euer Leben und euer Tun. Nur von allein klappt das nicht. Natürlich, wir können und wir sollen uns auch Mühe geben. Wir sollen uns auch anstrengen, keine Frage. Aber oft fehlt uns die Kraft dazu. Und so möchte Jeremia uns heute Morgen Mut machen mit seinen Worten. Denn er benutzt Bilder. Bilder und Beispiele aus der Natur. Und damit verweist er auf die unglaubliche Schöpferkraft Gottes, wenn er sagt, in Vers 7, der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Damit verweist er auf den Schöpfer dieser Vögel. Die Zugvögel wissen, wie und wann sie umkehren sollen. Sie haben von ihrem Schöpfer ein eigenes Navi dafür eingebaut bekommen, das sich vermutlich am Magnetfeld der Erde ausrichtet, das bis heute noch nicht ganz erforscht ist und das ein unglaubliches Schöpfungswunder ist. Nehmen wir die Küstenseeschwalbe. Die fliegt doch glatt von der Arktis bis zur Antarktis, um dort zu überwintern und dann wieder zurück. 40.000 Kilometer. Und sie weiß ganz genau, wann sie losfliegt, wann sie wieder umkehrt. Und sie findet genau ihren Ursprungsort wieder. Sie weiß, wann sie umkehren soll. Oder nehmen wir, da gibt es eine bestimmte Kolibriart in Mittelamerika. Und da müssen die Jungen ihre erste Flugroute alleine machen, ohne die Eltern. Und sie wissen ganz genau, wo sie hinfliegen müssen, über 1000 Kilometer entfernt und waren noch nie vorher da gewesen. Das ist doch ein Wunder. Da staunt man doch nur. Woher wissen die denn das, diese kleinen Vöglein? Gott ist so groß, dass er die Kraft hat, einem Zugvogel zu zeigen, wann und wohin er zu fliegen hat. Und wenn Gott so groß ist, dann wird es ihm doch auch möglich sein, auch unserem Leben ein Navi mitzugeben. Ein Navigationsgerät, die Bibel und der Heilige Geist, der durch unser Gewissen zu uns spricht, der uns erinnert, wenn möglich, bitte wenden. Nein, vielmehr, der uns zusagt, es ist möglich. Bitte wenden. In der Epistellesung von Herrn Breselge vorhin aus dem Römerbrief, da haben wir das gehört von Gottes Navi. Weißt du nicht, so steht da in Römer 2, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet. Es ist die Güte Gottes, seine Liebe, die in Jesus Christus Mensch geworden ist, und am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat und die uns darum Umkehr und Vergebung ermöglicht, die uns hilft, unser Leben und unser Tun wirklich zu bessern und andere Götter von uns zu lassen, loszulassen. Und schließlich noch das Dritte am Schluss. Das Ziel heißt Himmelreich. Nun, wenn wir heute eh mal mit dem Pastor im Auto unterwegs sind, dann können wir auch gleich noch ein bisschen weiterfahren. Und das ist wirklich kurios. Probieren Sie es mal aus. Wenn Sie in Wenden wenden, dann kommen Sie nach ein paar Kilometern in einen kleinen Ort mit dem wunderschönen Namen Himmelreich. Das Himmelreich zu bekommen. Darum geht es doch. Das ist unser Ziel. Und das erreichen wir nur, wenn wir wirklich wenden. Wenn wir ernst nehmen, was der Prophet sagt. Bessert euer Leben und euer Tun und hört auf, anderen Göttern zu dienen. Und ich sage das heute mal auch sehr ernst. Keiner, wirklich keiner, der heute Morgen hier ist, kann sich einmal rausreden, wenn er vor Gottes Thron steht und sagen, och, ich dachte, es wäre eigentlich alles in Ordnung mit mir. Dazu ist Gottes Wort zu klar und deutlich. Und das Ziel heißt doch Himmelreich. Und auf dem Weg dahin sind wir nicht allein. Das ist das Tröstliche. Und da möchte ich am Ende auf den Taufspruch von Emmy eingehen. Er zeigt uns nämlich eine wunderbare Perspektive auf. Schon jetzt hier für unseren Lebensweg, auf dem wir unterwegs sind. 1. Mose 28. Gott spricht, siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Das bedeutet, auf meinem ganzen Lebensweg weiß ich mich in Gottes Hand geborgen. Ich bin nicht allein. Und er weist mir die Richtung. Er zeigt mir und sagt mir, wann es nötig ist, zu wenden. Er hilft mir, wenn ich falle, wieder aufzustehen. Haben wir doch gehört im Predigtext, sprich zu ihnen, so spricht der Herr, wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Das können wir von den Kindern lernen. Die fallen oft hin, wenn sie gerade so dann am Laufen lernen sind. Unser kleiner Manuel, meine Güte, was ist der immer wieder auf die Nase geplumpst. Aber er bleibt nicht am Boden, er steht wieder auf. Und wie gut hat es ein Kind, wenn Eltern und Paten und Freunde da sind, die das Kind dann an der Hand nehmen, die es aufhelfen, die ihm aufhelfen. Wenn wir fallen, dann ist Gott da, reicht uns seine Hand und hilft uns auf. Gott, du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Du bist der Wert, der wirklich zählt. Falle ich hin, stehst du mir bei, stillst meinen Durst und sprichst mich frei. Amen.